Ja, wir beschäftigen uns seit letztem Sonntag mit der geistlichen Waffenrüstung. Ganz am Ende seines Epheserbriefes spricht Paulus das nochmal in seine Gemeinde, wahrscheinlich in mehrere Gemeinden, die dieses Rundschreiben bekommen haben. Also so geht man davon aus, dass das nicht nur an Ephesus gerichtet sein könnte. Er spricht sie an. Genau, was kann uns Stärke, was kann uns Halt geben in einer Zeit und in einem Umfeld und in einer Welt, in der wir als Christen angefochten ist? Unser Glaube, den hat man nicht einfach und dann geht man mit dem Glauben durchs Leben, sondern der ist angefochten oder umkämpft. Und da geht es darum, dass wir standhalten. Das ist so das Thema. Ich würde halt vielleicht doch noch mal den Text aus dem Epheserbrief lesen, auch wenn heute eigentlich nur ein Vers betrachtet wird, wo Paulus auf diese zwei Dinge oder wo ich zwei Dinge nenne, die Paulus in seiner Waffenrüstung aufführt. Da steht, ich lese noch mal ab Vers 10: Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Soweit der Vers 14, also ganz kurz. Bei Paulus ist es so, wir sagten ja schon, er war wohl im Gefängnis. Ein römischer Soldat war immer an seiner Seite. Die römischen Soldaten waren ein normales Bild für alle Bürger im Römischen Reich. Wie die rumliefen, das wusste man. Und Paulus nimmt das ganz einfach jetzt so ein bisschen als einen Vergleich, um auf Dinge zu sprechen zu kommen, die uns als Christen stärken und schützen sollen und die uns stark machen, damit wir unseren Glauben auch wirklich so in diese Welt tragen können und im Glauben bestehen können. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen einmal so eine allegorische Ebene. Ich zeige dann auch gleich ein paar Bilder von diesen Ausstattungsgegenständen. Es ist ein Bild und jeder Bildgegenstand hat sozusagen eine Bedeutung. Da ist Paulus übrigens gar nicht so festgelegt, denn er spricht öfters mal von Rüstungen und von gerüstet sein. Und manchmal verwendet er da auch nochmal die Begrifflichkeiten anders. Also, aber wir bleiben jetzt mal beim Epheserbrief stehen und bei dem, wie dort diese Ausrüstung des römischen Soldaten beschrieben ist. Und neben dieser Bildebene gibt es natürlich diese Bedeutung der Worte. Also wir haben jetzt gehört, wir gucken uns mal zwei Gegenstände an. Das ist einmal der Gürtel des Soldaten. Da habe ich dann die lateinische Bezeichnung darüber geschrieben. Cingulum militare. Das ist so ein römischer Soldatengürtel. Da kommt Paulus drauf zu sprechen und setzt den gleich mit der Wahrheit. Ich werde da gleich noch was zu sagen. Und dann haben wir noch das nächste. Das ist dieser Brustpanzer, den es in ganz, ganz unterschiedlichen Ausführungen gab. Also vor Kaiser Augustus waren das oft Kettenhemden. Die waren aber sehr, sehr schwer, manchmal 20 Kilo schwer. Und dann hat man da immer weitergearbeitet. Das, was ihr dort rechts seht, das hat man jetzt vor wenigen Jahren erst in Kalkriese. Dort, wo wahrscheinlich die Varusschlacht im Jahre 9 nach Christus stattgefunden hatte, hat man das ausgegraben, beziehungsweise diese Person mit dieser Rüstung. Das ist ein riesen Erdklotz von 500 Kilo gewesen, den hat man praktisch als Ganzes geborgen und nach München geschickt und dann ein CT gemacht und hat dann praktisch diese Segmentierungen, dieser sogenannte Schienenpanzer, also da hat man das dann nachentworfen. Das ist wahrscheinlich dann noch eine spätere Entwicklung. Da sind die Schulterpartien und die Oberarmpartien noch etwas besser geschützt. Also ihr merkt, damals hat man sehr viel Wert darauf gelegt, auf diese Ausstattung der Soldaten. Uns interessiert natürlich jetzt nicht so sehr dieses Militärische. Wir können ruhig nochmal zurückgehen und auf den Gürtel, den gucken wir uns ja alles gleich nochmal an. Was hat Paulus da im Sinn, wenn er hier von diesem Gürtel zum Beispiel der Wahrheit spricht, die Wahrheit? Das finde ich sehr interessant. Der Gürtel ist ja ein sehr unscheinbares Element erstmal. Der vielleicht nicht so, da fällt schon auf. Aber was mir dabei aufgefallen ist, vor allen Dingen, dieser Gürtel war im Römischen Reich bei den Legionären so gut wie der Ausweis des Soldaten. Wer keinen Gürtel hatte, war kein Soldat. Der war auch nicht im Dienst. Den konnte jeder in Frage stellen. Wer diesen Gürtel trug, der war Soldat. Also man lief ja zivil nicht ständig mit einer Panzerung rum und mit einem Helm oder so, sondern man hatte ganz normal seine Tunika und einen Gürtel drum und Sandalen natürlich an und vielleicht noch einen Umhang. Aber dadurch wusste jeder, das ist ein Soldat. Der gehört zur kaiserlichen, zur Armee, also zu dem höchsten Machthaber im Land. Und da muss man Respekt haben. Das finde ich schon mal wichtig. Und dieser Gürtel, so unscheinbar der in gewisser Weise auch ist oder so wenig bedrohlich oder keine Ahnung oder verteidigungstechnisch wichtig, er ist wichtig. Denn er hält die ganze Kleidung zusammen und er verbindet sogar auch das, was wir vorhin als Brustpanzer gesehen haben, hält er auch so an seiner Position, dass der nicht rumrattelt und rumrasselt und verrutscht. Und dadurch bietet er auch Schutz. Also die Ausrüstungsgegenstände, die kann man mit sich führen, das schützt. Und die ganze Rüstung verrutscht nicht, das schützt. Und man ist beweglich und bleibt beweglich. Und das war ja eine wichtige Voraussetzung im Kampf. Und Paulus sagt einfach, damit fängt er auch an, sozusagen dieses Merkmal, was den Soldaten zum Soldaten macht, der Gürtel. Den Christen zeichnet als erstes Wahrheit aus, dass er in der Wahrheit ist und lebt, dass er wahrhaftig ist. Das ist ganz, ganz wichtig, man denkt das nicht so, man denkt ja, was weiß ich, ich muss irgendwie als Christ, keine Ahnung, immer unterwegs sein, das Evangelium weiter sagen, ich muss vielleicht sozial tätig sein. Aber Wahrheit ist eine ganz entscheidende Frage. Kein Christ kann sich leisten, es mit der Wahrheit nicht ernst zu nehmen. Vielleicht verstehen wir so ein bisschen den Hintergrund. Es ging ja auch um ein etwas Geistliches, um eine geistliche Kampfführung und nicht um eine menschliche Strategie. Wie bewältige ich mein Leben richtig? Wie habe ich Chancen, im Leben gut klarzukommen, beruflich und auch privat, auch in Beziehungsfragen? Ich meine, selbst da ist es sicherlich gut, wahrhaftig zu sein, aber hier geht es um etwas Geistliches. Wie kann ein Christ in dieser Beweglichkeit, in dieser Lebendigkeit sein und so, dass er geschützt ist, als Christ zu leben? Jetzt wissen wir ja natürlich so ein bisschen, die Bibel erzählt auch, dass die Lüge, das ist ja das Gegenteil von Wahrheit, würden wir sagen, dass die Lüge ein Wesenszug des Teufels ist. Da gibt es Bibelstellen, der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Also wenn der was vermittelt, der kann sogar mit dem Wort Gottes kommen und kann lügen. Da zeigt der Bibelvers und sagt, guck, hier steht's doch. Aber in der Sache und in der Anwendung führt es dich auf den falschen Weg. Und es ist nicht ernst gemeint und es ist nicht zu deinem Guten gemeint, sondern zu deinem Schlechten. das markiert so ein Stück weit Lüge. Und in der Wahrheit zu sein, das ist ganz, ganz wichtig. Also wo wir als Christen es mit der Wahrheit nicht ernst nehmen, ich sage jetzt mal, da stellt der Teufel seinen Fuß in die Tür und da kann er immer noch mal was nachschieben und da kommt immer noch mal was rein, was unser Leben nicht hilft und nicht segnet, sondern verstört, irritiert, durcheinander bringt, uns abhält. Und jetzt ist es so, die große Frage, da könnte man sich ja viele Fragen stellen, was ist Wahrheit? Das ist ja auch die Frage des Pilatus in Johannes 18, als Jesus verhört wird und er ihm etwas über die Wahrheit sagt, nämlich, dass er gekommen ist, dass diese Wahrheit kommt. Und der Pilatus stellt da so in Frage, was ist Wahrheit? Philosophische Frage. Und das müssen wir uns natürlich auch nochmal stellen, was ist das? Und es geht sicherlich nur mehr um etwas als, wie soll ich sagen, als einfach immer die Wahrheit zu sagen. Oder nie irgendeinen Versuch zu unternehmen, dass das, was wir darstellen und das, was sich dahinter befindet, dass das nicht deckungsgleich ist. Ja, wir kommen schnell hin und sagen, wenn jemand nach außen etwas darstellt, also ich bin nach außen freundlich, aber dahinter bin ich es gar nicht, ja, ist das denn dann wahr? Haben wir schnell eine Anfrage dahinter, also Authentizität, Wahrheit. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, wir merken, das ist gar nicht so einfach mit dieser Wahrheit. Es geht dabei nicht nur um Worte, sondern es geht auch nicht um nur reine sachliche Richtigkeiten. Also das wäre jetzt, also ich bin innerlich verärgert, also gut, lasse ich das mal richtig die anderen auch sehen. Ich bin innerlich verärgert. Ich bin fröhlich, dann bin ich fröhlich. Dann habe ich Übereinstimmung oder sachliche Richtigkeit, aber das ist nicht die Wahrheit. Wir merken das spätestens daran, dass wenn wir so leben, dass aus diesem Leben ganz viel auch Schwieriges entsteht. Also wenn ich so uneingeschränkt, ich bin halt so, wie ich bin und so platze ich bei den anderen rein, dann macht das den anderen vielleicht Mühe. Wenn ich mir keine Mühe mache zu sagen, halt mal bitte zurück, was jetzt bei dir so innerlich abläuft. Halt es zurück. Das hat nämlich sehr viel mehr an manchen Stellen mit Wahrheit zu tun, als, sage ich mal, das, was manchmal einem vorgeworfen wird, du bist ein Schauspieler. Natürlich gibt es Schauspielerei. Natürlich gibt es, sich vom Wesen nach so zu verstellen und den anderen damit nichts Gutes zukommen zu lassen, ihn in die Irre zu führen, ihn im Unklaren zu lassen. Wahrheit ist im biblischen Zusammenhang ganz fest mit Treue, mit Verlässlichkeit verbunden. Gott ist der Wahrhaftige, der Treue, der absolut verlässlich ist. Auf den kannst du dich so sehr verlassen, sein Wort ist gültig. Und ich denke, das muss uns auch etwas sagen. Also ich lasse mir manchmal sagen von meiner Frau, versprich den Leuten nicht irgendwie so viel. Nachher kannst du es nicht halten. Das ist genauso mein Modus, in dem ich lebe. Ja? Ich möchte gerne den Leuten gerade mal was nett sein. Und weil man nett sein will, verspreche ich was. Ich meine das ja nicht falsch. Ich verspreche es, aber nachher kriege ich es nicht auf die Reihe. Ich kriege es nicht hin. Die Leute verlassen sich, weil ich ja nett zu ihnen war und ihnen eine Zusage gegeben habe, aber nachher war ich nicht da. Du bist nicht verlässlich. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Es ist dumm. Es ist blöd. An der Stelle merkt man auch, dass Wahrheit oft an einer ganz anderen Ecke ansetzt. Menschen, die immer nett sein wollen, die allen möglichen Leuten Zusagen geben und überall Versprechen geben, können es nicht halten und es ist schlecht. Es ist manchmal besser zu sagen, du, tut mir leid, kann ich jetzt gerade gar nichts zu sagen. Kennt ihr diese Versprechen, ich bete für dich? Dann gehst du nach Hause, betest einmal und danach war es das. Na toll. Na toll. Wir merken selber so ein bisschen, dass wir diese Verlässlichkeit, Gottes tiefe Treue und Verlässlichkeit in uns nicht haben. Wir haben das nicht. Wir sind da echt schwach. Aber durch Jesus kommt Wahrheit in die Welt. Und durch Jesus kommt etwas auch in unser Leben und soll auch hineinkommen, was uns wie ein Gürtel fest und verlässlich macht und sein lässt. Also ich denke, es geht auch immer um was sehr Konkretes, einen konkreten Lebensausdruck meines Lebens. Auch bei der Wahrheit. Also nochmal, es ist oft gar nicht einfach zu verstehen, was ist wahr? Die Mitteilung von Fakten? Ist das wahr? Das Verschweigen einer verletzenden Wahrheit bzw. Wirklichkeit? Ist das deswegen unwahr, weil ich das verschweige oder zurückhalte oder nicht ins Gespräch bringe? Muss ich jedem die Wahrheit in der Weise sagen, dass er alles aus mir herausholen kann, was er als Waffe gegen andere nutzen kann? Ist das dann Wahrheit? Wahrheit ist Beziehungstreue. Treue und Verlässlichkeit für den anderen. Dass der andere sich auf mich und meine Loyalität oder meinen zu ihm stehen verlassen kann. In diesem Sinn kann Wahrheit sein, dass ich an bestimmten Stellen gar nichts sage, Dinge zurücknehme und zurückhalte, die gerade gar niemanden dienen, die nur noch eine Explosion fördern, nur noch ein Aufschäumen von mehr Ärger und Not. Das kann die Beziehung an der Stelle kann, sage ich. Und es ist gar nicht einfach, es zu sehen, wo wir anfangen, vielleicht auch die Wahrheit nicht zu nennen, weil wir Angst haben. Die Wahrheit nicht zu nennen, was Gottes Wille ist, weil wir Angst haben, dass uns Menschen deswegen blöd angucken, böse sind, uns nicht verstehen, uns ablehnen. Das gibt es natürlich auch. Was ist dieser Maßstab der Wahrheit? Mein Gewissen, denn wir wissen ganz genau, unser Gewissen ist da oft völlig verdreht. Auch eine gesetzliche Forderung, du musst es so und so machen, kann nicht die Grundlage von Wahrheit immer sein. Die Frage ist, wem bleibe ich verpflichtet? Also, ich finde das wichtig, ein ungebrochenes Treueverhältnis spielt für Gott eine Rolle. In dem Sinn, ein ungebrochenes Treueverhältnis wird auch da deutlich, wo ich mich als Christ bekenne zu Jesus. Wo ich mich als Christ nicht zu Jesus bekenne, das ist die Frage, hey, hänge ich an Jesus? Ist er mir wichtig oder doch nicht? Da wird schon was deutlich. Umgürtet mich Wahrheit? Verlasse ich mich auf Jesus? Auf seine Kraft oder verlasse ich mich, dass ich gut dastehen will vor den Menschen, dass ich akzeptiert sein will, dass die Menschen mich nett finden und irgendwie ein Typ, der eigentlich ganz toll ist. Das sind alles so Sachen. Jesus hat ganz viel über die Wahrheit geredet, denn er ist ja selber die Wahrheit. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist wichtig, Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus hat dann seinen Jüngern kurz danach gesagt, als er ihnen den Geist Gottes verheißen hat, dass er sie lehren wird und an alles erinnern wird, was Jesus gesagt hat. Und da sagt Jesus, er wird euch, der Geist der Wahrheit übrigens, sein Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Wir haben das nötig. Wir haben das nötig, in die Wahrheit uns zu gürten oder hineinzukommen, uns mit ihr zu umgürten, von diesem Geist leiten zu lassen. Jesus hat dann später auch in Johannes 17, also im Johannesevangelium geht sehr viel um die Wahrheit, Vers 17 hat er gebetet, zu Gott heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und in Johannes 18 sagt er, wer Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Also ja, Wahrheit ist ganz das, was Jesus mir zeigt, was ich in ihm, in seinem Evangelium finde, lese, höre. Das soll mein Leben stärken, festigen, umgeben. Das soll es sicher machen. Das beschützt mich davor, Dingen nachzurennen, die nicht gut sind, die mich aus dem Tritt bringen. Darin ist es Schutz. Wahrheit ist kein nettes Accessoire, das man auch beliebig verändern könnte. Mit ihr fängt es an, dass ich als Christ stehe und bestehen bleibe. Und wir möchten mal noch den zweiten Gerüstungsgegenstand kurz angucken. Das ist ja hier dieser Brustpanzer und ihr merkt schon, da geht es um die Gerechtigkeit. Wahrheit und Gerechtigkeit haben eine starke Verbindung auch. Und in dieser Gerechtigkeit merken wir, der Brustpanzer, der schützt die allerwichtigsten zentralen Teile des Körpers. Also die, die absolut lebenswichtig sind, Herz, Lunge zum Beispiel. Oder auch ganz empfindlich sind. Also gerade der Magenbereich ist ganz empfindlich. Und da ist ein besonderer Schutz nötig. Und das eine ist, ich finde das interessant, dieser Panzer ist in gewisser Weise unbequem. Er ist in gewisser Weise ja auch eine Last. Also man kann sich da nicht so ganz anders bewegen. Also man kann sich natürlich drin bewegen, so ist er auch gearbeitet worden. Aber irgendwie ist er schon ein bisschen, man trägt was. Und heute ist ja Gerechtigkeit auch ein sehr schwerwiegendes Thema und es hat auch irgendwas mit der Härte zu tun. Also wenn es um Gerechtigkeit da geht, dann hauen sich die Leute manchmal Dinge um die Ohren. Ja? Und jeder pocht auf Gerechtigkeit. Jeder will es irgendwie mit Gerechtigkeit zu tun haben, aber dann wird es auch manchmal sehr schwierig. Dann kommen so kämpferische Sachen rauf. Also wir kennen ja heute ganz viel diese Begriffe wie globale Gerechtigkeit. Wir müssen ganz allgemein Lieferkettengesetz oder so, nicht nur das, was hier mir gerade so dient und da in meinem näheren Umfeld gerade gerecht ist, es muss global gerecht sein. Es muss allen müssen davon irgendwie in gleicher Weise gut bekommen, muss es gut gehen. Die Klimagerechtigkeit, eine Generationengerechtigkeit heute, stark thematisiert. Es gibt immer mehr, viel mehr Ältere, immer mehr, die irgendwo in Versorgungsleistungen geraten. Und wer muss das finanzieren? Junge Leute. Wenige junge Leute. Mit geringer Arbeit vielleicht. Die müssen das alles finanzieren. Ist es gerecht? Generationengerechtigkeit. Kann man viel diskutieren. Geschlechtergerechtigkeit, großer Kampfbegriff unserer Tage heute. Also allgemeine Gerechtigkeit, worum geht es Paulus für die Gemeinde? Es geht sicherlich nicht darum, einfach nur eine harte Schale zu haben und irgendwo nichts mehr an sich ranzulassen und nicht mehr verletzt werden zu können in gewisser Weise oder sich nicht verletzen zu lassen, aber vielleicht andere damit zu verletzen. Es geht darum, dass wir trotz Angriffen nicht ständig uns absichern müssen. Es gibt Angriffe, aber es gibt irgendwo einen Bereich, der ist so geschützt, da muss ich mich nicht ständig absichern. Ich darf mich da sicher wissen, geborgen wissen. Darum geht's. Es geht auch darum, nicht ständig die Aufmerksamkeit zu ziehen. Oh, könnte von da noch was kommen und da noch was kommen. Und was macht das dann mit mir? Sondern ich weiß, im Kern ist es Kernbereich, mein Herz, meine Mitte. Stimmt, da hat sich ein Panzer drum gelegt oder ich lege ihn an, diesen Panzer, der mich schützt. Es geht darum, dass wir trotz solchen Angriffen, die einfach da sind in der Welt, den Kopf frei haben, weil wir einfach innerlich an einer Stelle ganz fest sein dürfen. Das ist mit Gerechtigkeit verbunden. Und da ist jetzt spannend, was ist das? Was macht diese Gerechtigkeit aus? Und es gibt nämlich so zwei Gedanken. Ist die Gerechtigkeit so etwas, was mir so verliehen wird, was mir so blups angetan wird, blums, ich hab's? Oder ist die Gerechtigkeit doch was wie eine Lebensweise? Also, dass mein Leben, dass darin auch wirklich was zum Ausdruck kommt. Oder ist es eben beides? Und das finde ich nochmal ganz kurz, möchte ich das mit euch angucken. Unschwer in der Bibel zu erkennen. Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit will. Das ganze Alte Testament, die Propheten, sind so stark auf diese Gerechtigkeit ausgerichtet, die Gott will, dass sie in seinem Volk sichtbar ist, erkennbar ist. Kernanliegen Gottes. Gerechtigkeit soll geschehen. Wer Gott kennt, lebt gerecht. Das ist da in der Bibel fast eine Formel. Gott kennen heißt gerecht leben. Müsst ihr mal nachlesen. Jeremia 22. Das Gespräch des Propheten Jeremia mit Jojakim. Wer Gott kennt und nicht gerecht lebt, da kann man fragen, kennt er überhaupt Gott? Das ist so eine spannende Sache. Die andere Seite, die sehen wir auch. Die Bibel bescheinigt allen Menschen, dass sie aus ihrem eigenen Bemühen und Ansprüchen, wir haben vorhin schon bei der Wahrheit ein bisschen drüber geredet, gar nicht gerecht sein können. Also wir können uns auf die Hinterbeine stellen und man wird an uns Ungerechtigkeit feststellen. Man wird feststellen, es war nicht echt. An der Stelle hat er das Auge zugemacht, hat er nicht richtig hingeguckt. Das war ihm nicht wichtig. Er hat sich nur dahin gewendet, zu denen, die, da hat er geholfen, da auf der anderen Seite wieder nicht. Na, wo ist er denn jetzt, die Gerechtigkeit? Und da gibt es diese Aussage in Jesaja 64, Vers 5, da betet jemand, der um die Gerechtigkeit Gottes bittet und sagt, alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wie ein schmutziges, dreckiges Kleid, was man in die Wäsche haut, aber nicht mehr tragen will. So ist unsere Gerechtigkeit. Das, worum wir uns bemühen. Und dann wird uns im Neuen Testament